ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Krankenhausreform. Was heilt unsere Kliniken? Der HR-Thementag.
Ja, es ist und bleibt eine Hängepartie, das Ringen um das sogenannte Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Das Bundeskabinett wollte dazu eigentlich schon vor einer Woche beraten, dann war vom heutigen Tag die Rede und nun steht erst der 15. Mai im Terminplan der Regierung. Letztlich geht es aber bei dem Vorhaben ja darum, etwas für die Krankenhäuser zu tun, denn viele von ihnen stecken in einer misslichen finanziellen Lage. In ganz Deutschland und auch hier bei uns in Hessen. Jutta Nieswand hat sich in diesem Zusammenhang mal mit dem Problem aus Sicht von Patienten, Ärzten und Pflegekräften beschäftigt.
Der geschäftsführende Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Steffen Gramminger, schlägt Alarm. Denn für viele der rund 130 Krankenhäuser in Hessen ist es finanziell mehr als eng.
Die Situation ist tatsächlich sehr dramatisch, also so dramatisch wie eigentlich noch nie. 80% aller Kliniken in Deutschland und dadurch natürlich auch in Hessen schreiben rote Zahlen. Und rote Zahlen bedeutet langfristig für eine GmbH, dass es natürlich schon wirtschaftlich sehr angespannt ist und auch einige Kliniken praktisch ja jeden Monat schauen müssen, ob sie sich tatsächlich bezüglich einer Insolvenz melden müssen.
Laut Gramminger ist eine zweistellige Zahl an Krankenhäusern in ihrem Fortbestand bedroht, allein in Hessen. Die Gründe, es fehlten ein Inflations- und ein voller Tarifkostenausgleich. Gleichzeitig mangele es den Krankenhäusern an Personal. Skepsis löst allerdings auch der Reformentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach aus, um Krankenhäuser finanziell besser zu stellen. So sollen sie in Zukunft nicht nur für Behandlungen, die sie durchführen, bezahlt werden, sondern auch dafür, dass sie diese Behandlungen bereithalten. Allerdings sollen dann auch nicht mehr die Krankenhäuser alles machen, sondern es soll Spezialisierungen geben. Grundsätzlich eine gute Idee, sagt Evelyn Drees, die extra von Fulda nach Frankfurt gekommen ist, um sich im Rote-Kreuz-Krankenhaus am Knie operieren zu lassen.
Ich möchte eigentlich in einer Klinik operiert werden, wo ein großer Erfahrungsschatz vorliegt. Und das scheint mir hier optimal zu sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel 1000 Knie der Doktor schon operiert hat und das habe ich in Fulda nicht. Wenn man richtig drüber nachdenkt, macht es, glaube ich, einen Sinn, lieber zentrale Stellen zu haben mit guten, erfahrenen Ärzten und in den kleinen Krankenhäusern, die bestehen, eine Art Grundversorgung.
Genau das ist auch der Plan des Bundesgesundheitsministers Lauterbach. Allerdings lösen diese Pläne auch viel Unsicherheit unter den Ärzten aus. So Elke Jäger, die am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt die Abteilung für Onkologie und Hämatologie leitet. Das habe auch schon in manchen Krankenhäusern zu Abwanderungen von Ärzten geführt, weil die vor Ort keine Zukunft mehr gesehen hätten. Im Krankenhaus Nordwest gäbe es dagegen zertifizierte, zukunftsfähige Schwerpunkte.
Die Konzentration in diesen Bereichen hat eben schon stattgefunden über die Spezialisierung und das hat auch in den vergangenen Jahren bereits viele interessierte Mitarbeiter angelockt, die jetzt hier auch stabil arbeiten und eine Zukunftsperspektive haben.
Wichtig sei aber insgesamt, dass jetzt auch schnell klare Regeln aufgestellt würden und eine bessere Zusammenarbeit von stationären und ambulanten Einrichtungen. Denn dadurch würden Synergien entstehen, die die Versorgung der Patienten in allen Fächern stark verbessern würde.
Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach ist auf der Zielgeraden. Im Kern geht es bei der Reform darum, dass in Krankenhäusern auf dem Land nur noch eine medizinische Grundversorgung angeboten wird. Komplizierte Eingriffe sollen nur noch in spezialisierten Kliniken stattfinden. Außerdem soll die Fallpauschale gesenkt werden. Bislang finanzieren sich Krankenhäuser über die Fallpauschalen, bekommen also pro Behandlungsfall bzw. Patient einen pauschalen Betrag. Die Fallpauschalen sollen gesenkt werden, die restlichen 60% der Kliniken sollen nun allein für das Vorhalten von Leistungen Geld bekommen. An dieser Krankenhausreform gibt es von vielen Seiten Kritik. Ich habe heute Morgen mit Diana Stolz von der CDU gesprochen, der hessischen Gesundheitsministerin. Seit Januar sind Sie die hessische Gesundheitsministerin. Vorher waren Sie erste Kreisbeigeordnete im Landkreis Bergstraße im Kreis. Dort ist bereits eine Geburtshilfestation geschlossen worden. Haben Sie an diesem Beispiel die Sorgen der Menschen hautnah mitbekommen damals?
Ja, das habe ich. Ich war ja auch Gesundheitsdezernentin zu dem Zeitpunkt und bin einen Abend vorher angerufen worden, dass die Klinik beabsichtigt, die Geburtsstation zu schließen. Und da war mir sofort klar, dass es da zu großer Verunsicherung kommt. Deshalb hatten wir sehr schnell mit einer anderen Klinik gesprochen, dass die Geburten auffangen können. Und das hat geklappt. Und gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dass in der Stadt, das war Bensheim, ein anderes geburtshilfliches Angebot etabliert wurde.
Nun ist es ja so, dass die hessische Landesregierung sich auf die Fahnen geschrieben hat, den ländlichen Raum zu stärken. Wenn nun das medizinische Angebot in den Kliniken auf dem Land ausgedünnt wird oder Kliniken auch ganz geschlossen werden, wie passt das mit diesem Ansatz der Landesregierung zusammen?
Naja, zunächst einmal ist mir wichtig zu betonen, dass wir als hessische Landesregierung dafür eintreten, dass eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung sichergestellt wird. Das bedeutet gerade auch, dass wenn ein kleineres Krankenhaus im ländlichen Raum dafür erforderlich ist, dann kann es nicht geschlossen werden. Mir ist aber auch wichtig, es geht gar nicht immer nur um Schließen. Ja, nein, vielmehr geht es doch darum, dass andere Mittel zum Beispiel ergriffen werden können, Umstrukturierung, Kooperation mit anderen Krankenhäusern.
Wie sieht denn eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung aus in allen Bereichen? Sie sagen, wir brauchen das ambulant und stationär auf dem Land und in der Stadt fachärztlich und hausärztlich. Wie kann man das stemmen, wenn es doch gerade darum geht, eben Kosten zu senken, um die Kliniken auch vor Insolvenzen zu bewahren?
Ja, also grundsätzlich ist eine Krankenhausreform wichtig. Das, was Herr Lauterbach jetzt vorgelegt hat, das findet jetzt nicht die Zustimmung der 16 Bundesländer. Deshalb haben wir dort auch geschlossen Änderungsvorschläge gemacht. Grundsätzlich muss man schon sagen, dass aber eine Krankenhausreform erforderlich ist. Wir haben eine relativ alte Struktur und die ist schon reformbedürftig. Das bedeutet aber, Sie haben gewisse Angebote, die müssen Sie wohnortnah anbieten. Das ist zum Beispiel die Notfallversorgung und andere Dinge, komplizierter Eingriff am Knie, der sehr spezialisiert ist. Da können Sie auch weitere strecken. Das machen viele Bürger auch jetzt schon. Und genau das sorgt ja auch für diese Schieflagen. Also man muss sozusagen viel differenzierter hingucken, um welchen Eingriff geht es, um welchen medizinischen Bedarf geht es und danach die Struktur ausrichten.
Das Ganze muss aber auch irgendwo finanziert werden. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass diese Krankenhausversorgung, die medizinische Versorgung insgesamt flächendeckend auf einer stabilen Basis steht?
Ja, dazu muss man wissen, dass die Krankenhausfinanzierung im Prinzip auf zwei Säulen basiert. Das eine sind die Investitionskosten, dafür ist das Land zuständig. Und das andere sind die Betriebskosten, dafür ist der Bund zuständig. Was die Investitionskosten angeht, haben wir als Land schon jetzt über Jahre die Investitionskosten immer weiter gesteigert und haben auch in unserem Regierungsprogramm weitere Steigerungen vorgesehen. Da sind also die Hausaufgaben gemacht. Anders sieht es bei den Betriebskosten aus. Die laufen aus dem Ruder. Deutlich steigende Betriebskosten für die Krankenhäuser durch steigende Gehälter, durch Energiekosten, durch die allgemeine Inflation. Und da hat der Bund nicht angepasst. Und deshalb ist gerade, was die Betriebskosten angeht, der Bund jetzt wirklich in der Pflicht, die Betriebskosten zu reformieren und auch schon der Reform vorgelagert dort einzugreifen, weil das bringt die Krankenhäuser wirklich in Schiefladen.
Wie wollen Sie das kommunizieren im Land? Die Menschen sehen das kleine Krankenhaus, das sie ja in der Nähe haben, wollen darauf möglicherweise nicht verzichten, aber sie sagen, eine gewisse Spezialisierung, die hat durchaus einen Sinn, wenn man irgendwo anders in eine größere Stadt gehen muss. Wie will man das Ganze kommunizieren, um eben auch deutlich zu machen, dass es lebenswert bleibt auf dem Land?
Ja, das ist keine ganz einfache Aufgabe, so einen Veränderungsprozess zu kommunizieren. Deshalb ist mir größtmögliche Transparenz wichtig. Wir werden das auch jeweils immer begleiten. Und mir ist ganz wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen zu vermitteln, wir setzen uns ein für eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung. Es ist klar, dass es Veränderungen geben wird. Aber Veränderungen bedeuten nicht immer etwas Schlechtes. Ganz im Gegenteil, es kann durchaus auch Verbesserungen bedeuten, zum Beispiel im Bereich der Qualität.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Die Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers soll ja Kliniken nach Leistungsfähigkeit in Gruppen zusammenfassen. Das heißt, Kliniken müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, um bestimmte Leistungen anbieten zu können. Das soll einerseits zu Spezialkliniken führen, andererseits zu Kliniken für Ersthilfe und ein Nahangebot, eine Grundversorgung sozusagen. Es führt aber eben auch dazu, dass Krankenhäuser, die nicht in dieses Raster passen, akut gefährdet sind. So geschehen in Bad Schwalbach. 2018 wurde dort unter großem Protest das Akutkrankenhaus der Helios-Kliniken geschlossen. Seitdem müssen die Anwohner in Notfällen bis nach Wiesbaden fahren. Auch die Rettungsdienste müssen sich da entsprechend einstellen. Und unser Reporter Wolfgang Hetfleisch hat mal in Bad Schwalbach nachgefragt, wie denn die Erfahrungen der letzten 6 Jahre damit waren.
Heute betreibt der Helios-Konzern in der Stadt ein medizinisches Versorgungszentrum. Auch dort wird operiert, aber nur ambulant. Die Menschen in Bad Schwalbach wissen, wer ins Krankenhaus muss, kommt um eine kleine Anreise nicht herum.
Meistens fahren wir nach Wiesbaden, eventuell nach Mainz. Aber man macht sich Gedanken, was ist noch da in ein paar Jahren?
Du kannst ja von hier aus nach Wiesbaden mit dem Bus fahren und noch fahre ich Auto. Aber wie das mal später wird, wenn nicht, muss man Taxi fahren.
In Notfällen ist das keine Option. Dann muss der Rettungsdienst rein.
Wir sind in Stellen wieder frei. Und
weitere Wege bedeuten längere Fahrten. Und Oliver Schütz, der Leiter des Rettungsdienstes im Rheingau-Taunus-Kreis, weiß, in Notfällen kann das schnell zum Problem werden.
Es ist schon so, dass wir durch den Verlust auch der Intensivstation hier in Bad Schwalbach natürlich die Möglichkeit nicht mehr haben, kritische Patienten erstmal zu einer klinischen Erstversorgung, Stabilisierung im Krankenhaus Bad Schwalbach unterbringen können, sondern die müssen dann halt 30 Minuten weiter transportiert werden nach Wiesbaden.
Rund 3.500 Patienten wurden Schütz zufolge früher jährlich ins Bad Schwalbacher Krankenhaus gefahren. Nun werden die Leute von dort meist in eine der Wiesbadener Kliniken gebracht. Das dauert mindestens eine halbe Stunde, oft noch länger. Insgesamt ist der Rettungswagen dann 50 Minuten nicht verfügbar. Also wurden zusätzliche Wagen angeschafft. Aber
Personal dafür zu bekommen, all die Rettungswagen zu besetzen, wird immer schwieriger, muss man sagen. Wir reden hier von Investitionskosten ungefähr von 1,5 Millionen, was das mehr kostet.
Noch länger als nach Wiesbaden brauchen die Rettungskräfte aus Bad Schwalbach nach Rüdesheim und Idstein. In beiden Städten gibt es Akutkrankenhäuser größerer Anbieter. Für eine gute Abdeckung des überwiegend ländlich geprägten Rheingau-Taunus-Kreises seien die verbliebenen Standorte unverzichtbar, sagt Landrat Sandro Zehner. Er findet, die Krankenhausreform darf an so einem Modell nicht rütteln.
Das Grundgesetz sagt, dass wir gleiche Lebensverhältnisse organisieren müssen als Staat. Vom Patienten, vom Menschen her gedacht, sollte die Reform bestmögliche Ergebnisse zeitigen und weniger vielleicht die Wünsche der vielfältigen Stakeholder berücksichtigen.
Die Krankenhäuser in Deutschland sollen effizienter arbeiten. Das sieht die Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers vor. Im Kern geht es bei dieser Reform darum, dass nicht mehr jedes Krankenhaus jede Leistung anbieten soll. Stattdessen sollen die Kliniken sich spezialisieren. So sollen sie kostengünstiger, effizienter arbeiten. Aus den Bundesländern kommt daran massive Kritik. Ich habe heute Morgen mit Professor Boris Augurski gesprochen. Er ist Gesundheitsökonom am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Kleine Krankenhäuser in der Fläche, die sollen nur noch eine Grundversorgung anbieten. Dafür bekommen sie dann von den Krankenkassen eine sogenannte Vorhaltepauschale. Warum so viel Kritik an dieser Krankenhausreform?
Naja, es gibt generell viel Kritik, wenn man große Veränderungen vorhat. Es ist das Vergütungssystem, es soll Vorhaltepauschalen geben. Es soll aber auch strengere Mindestanforderungen an die Leistungserbringung geben. Also wann darf ich eigentlich als Krankenhaus was tun? Und wir brauchen auch eine Menge Kapital. Es muss viel investiert werden. Und da kommt von allen Seiten natürlich Kritik, weil es eine Veränderung bewirkt.
Viele Krankenhäuser schreiben ja rote Zahlen. Das heißt, viele seien von der Insolvenz bedroht. Warum geht es so vielen Krankenhäusern in Deutschland finanziell so schlecht?
Im Wesentlichen sind es zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, seit Corona haben wir einen größeren Einbruch der Patientenzahlen, also etwa 10% weniger Menschen, die in Krankenhäusern versorgt werden. Und dann können die Krankenhäuser auch weniger Rechnungen schreiben, also haben sie weniger Erlöse. Und gleichzeitig ist dann jetzt noch über den Ukraine-Krieg eine große Inflation entstanden, Energiekosten gingen hoch, was zu steigenden Kosten bei Krankenhäusern führt, also steigende Kosten. Auch die Personalknappheit hat ihre Folgen, das führt zu steigenden Löhnen. Also kurz, steigende Kosten, geringere Erlöse führt zu den Verlusten.
Haben wir denn in Deutschland zu viele Krankenhäuser?
Also im internationalen Vergleich haben wir sehr viele, wenn Sie es auf die Einwohnerzahl beziehen, aber auch die Fläche, sind wir hier sehr gut versorgt, gute Erreichbarkeiten. Das hat allerdings zur Folge, dass wir auch viele kleine Standorte haben und die sind oft wirtschaftlich schwierig zu führen.
Die Kliniken, die sollen sich ja spezialisieren, die medizinische Versorgung soll insgesamt verbessert werden. Bringt also die Krankenhausreform tatsächlich mehr Qualität für die Patienten, weil sie wissen, dass sie beispielsweise mit einem speziellen Herzproblem in eine spezialisierte Klinik gehen, dass sie dort besser behandelt werden als in einem Krankenhaus, das also solche Behandlungen nur relativ selten durchführt?
Das ist tatsächlich das Ziel. Also wir sehen in Analysen oft, dass dort, wo eine Leistung häufig erbracht wird, also auch zum Beispiel ein Gelenkersatz, aber auch Krebsbehandlungen, auch die medizinische Qualität besser ist. Und deshalb ist es der Versuch der Reform, solche spezialisierten Leistungen in Zentren zu bündeln, damit dort dann die Menschen gut behandelt werden können. Das heißt allerdings, dass ich dann auch hier und da etwas länger zu diesem Zentrum fahren muss.
Ist das so, dieser Interessenkonflikt? Viele Menschen wünschen sich ja das Krankenhaus ganz in der Nähe. Das sorgt zum einen für ein Gefühl der Sicherheit, ich bin schnell dort. Und auf der anderen Seite, wenn man länger dort ist, das ist auch angenehm, wenn die Angehörigen beispielsweise mal vorbeischauen können, sich um ihre Angehörigen im Krankenhaus besser kümmern können, statt jetzt weite Anfahrten zu haben.
Es ist dieser Zielkonflikt. Auf der einen Seite ja, hohe Qualität in Zentren, gut ausgestattet mit viel Erfahrung. Auf der anderen Seite eben die Wohnortnähe. Und ich denke, wir müssen da auch unterscheiden, was brauchen wir wohnortnah? Das ist eine gute ambulante Versorgung, eine gute stationäre Grundversorgung. Und was brauche ich nicht wohnortnah? Das sind diese spezialisierten Leistungen in größeren Zentren. Und wenn wir dann auch noch berücksichtigen, dass die Verweildauer im Krankenhaus doch auch immer kürzer geworden ist und in der Reform auch die Weiterversorgung wohnortnah erfolgen soll, da gibt es so eigene Ideen, wie man das machen kann, dann kriegt man auch eine gute Nähe zu den Angehörigen hin.
Wenn Sie sich das anschauen, was jetzt geplant ist im europäischen Vergleich, ist Deutschland auf dem richtigen Weg oder gibt es Modelle, die man übernehmen könnte, die effektiver wären?
Also in jedem Land weltweit, auch natürlich in Europa, wie Sie erwähnt haben, gibt es immer Modelle, die sind richtig toll. Also beispielsweise in Skandinavien, die haben die elektronische Patientenakte, das funktioniert da recht flächendeckend gut. Finnland zum Beispiel hausärztliche Versorgungszentren, die wir auch brauchen, um eben die Fläche zu versorgen. Und da könnte man einiges von lernen. Es gibt aber nicht das Land, das alles am besten macht. Aber wir können uns ja das, was wir brauchen, herauspicken. Und ich glaube, da ist viel international zu finden.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.